Guten Morgen, zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank. Wir hatten letzte Woche über Deutschland gesprochen, wir hatten letzte Woche über den MDAX gesprochen. Wir haben einige Fragen zu deutschen Werten und Indizes bekommen. Das hat mich dazu erwogen, heute mal einen ganz anderen Titel zu nehmen, nämlich Home Bias AD, sprich weniger in Deutschland zu investieren, stattdessen mehr außerhalb. Und der Titel geht dann weiter und bessere mögliche Alternativen für deutsche Aktien. Das ist der Titel und damit wollen wir jetzt starten. Wir fangen mal an, was uns diese Woche erwartet. Ich habe auf der linken Seite die US-10-Jahres-Zinsen, was man hier sieht. Wir hatten deutlich niedrigere Zinsen von den Höchstständen über die letzten Monate. Das war natürlich auch positiv für die Kapitalmärkte, weil einfach die Bewertung von Wachstumswerten allen voran günstiger wird. Sprich, die fallenden Zinsen haben ein bisschen den Aktienmärkten geholfen. Nichtsdestotrotz, was man hier sieht, wir sind deutlich unter der 200-Tage-Linie, das ist die gelbe Linie. Dementsprechend kann es hier auch mal zu einer Gegenbewegung kommen. Und dafür sprechen einige volkswirtschaftliche Daten, die in dieser Woche publiziert werden. Es fängt an heute mit dem ISM. Erwartet 46, Vormonat war 46,8. Das ist ein sehr niedriger Wert. Prognose liegt bei 47,8. Man sieht, dass da eine Verbesserung drin ist. Bleibt abzuwarten, wie stark diese Verbesserung ausfällt und wie dann die Märkte darauf reagieren. Bisher war ja in den USA vor allem der Arbeitsmarkt stark. Da kommen am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosen. Unterstützung, die liegen meistens um die 230.000. Und am Freitag kommen dann die Beschäftigung ex Landwirtschaft. Wir hatten da im Vormonat 114. Prognose ist um die 160.000. Also wenn der Arbeitsmarkt hier stärker sein sollte, dann wird wahrscheinlich wieder die Menge der Zinssenkung ausgepreist und die Zinsen können dann steigen. Kurzfristig also eher steigende Zinsen, was man aber klar sagen muss. Mittelfristig werden die Zentralbanken wahrscheinlich eine expansivere Geldpolitik betreiben und dementsprechend sollten dann die Zinsen mittelfristig auch wieder fallen, was positiv ist für die Aktienmärkte. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, auch sehr wichtig, US-Dollar. Der US-Dollar war jetzt eigentlich das komplette Jahr so um die 1,08 und erst in jüngsten Wochen beziehungsweise Monat ist er dann auf 1,12 gegangen, was negativ ist für die Exportunternehmen, für die europäischen Exportunternehmen. Aber auch hier sehen wir, dass wir uns weit entfernt haben vom gleitenden Durchschnitt. Dementsprechend auch hier die Gegenbewegung Richtung 1,08 eher wahrscheinlich. Ich habe hier mal die Statistiken für die Eurolandzone rausgesucht. Gestern kam schon der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. 45,6 war erwartet, 45,8 ist gekommen. Das ist ein sehr niedriger Wert. Dementsprechend gestern auch wenig Impulse an den Aktienmärkten, zumal ja auch die USA mit dem Labor Day geschlossen war. Am Mittwoch kommt dann der Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe. Hier haben wir höhere Werte mit 53,6, allerdings auch wenig Dynamik. Und dann sehr wichtig am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze. Das gibt dann Aufschluss über die Stärke des Konsumenten. Wir waren im Vormonat bei minus 0,1, also Kaufzurückhaltung. Erwartet sind 0,3, was natürlich auch ein niedriger Wert ist. Hier wäre es schön, wenn wir doch ein bisschen mehr sehen würden. Der US-Dollar, wie gesagt, kurzfristig eher Richtung 1,08. Das heißt, man kann also Währungsgewinne mit dem US-Dollar machen. Mittelfristig, gerade wenn man sich den RSI anschaut, haben wir hier einen Aufwärtstrend. Das heißt, nach vorne hin müssten wir eigentlich von einem schwächeren US-Dollar ausgehen, der dann natürlich auch negativ ist für die Exportunternehmen. So viel zu dem, was uns die Woche bringen wird. Da kommen wir noch mal einmal zu Nvidia. Mein Kollege Michael Winkler hatte ja letzte Woche schon die Zahlen kommentiert. Vielleicht hier noch einige Ergänzungen. Wir hatten einen Beat in Q2 gesehen. Beat heißt, wir waren besser als erwartet. Allerdings muss man auch klar sagen, hier gibt es ein sehr, sehr aktives Erwartungsmanagement. Man hat da 8% geguidet, man ist bei 15% rausgekommen. Für Q3 sagt man auch ein sequenzielles Umsatzwachstum von 8%. ähnlich wie in Q2. Auch hier kann es sein, dass wir wieder höher rauskommen. Zurückkommen zum Erwartungsmanagement. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wenn die Produktion voll ausgelastet ist, die Nachfrage sehr stark ist, dass ein einziger Monat, Nvidia hat ja Ende August berichtet und das heißt nur noch der September ist offen, dass man da so große Volatilitäten in den Erwartungen erzeugen kann. Wenn man sich anschaut, was im Conference Call gesagt worden ist, es geht um das Thema AI, AI Machine Learning, Generative AI, beide Themen insgesamt 61 Mal genannt. Wenn man sich überlegt, dass in so einem Conference Call etwa 60 Minuten dauert, heißt das, dass fast jede Minute einmal das Wort künstliche Intelligenz ausgesprochen worden ist. Also das ist der Haupttreiber, das ist das Thema, was Nvidia besetzt. Daneben gab es noch Fragen zum Umsatz und auch zu Cloud Computing. Cloud Computing sicherlich auch ein sehr wichtiges Thema. Ich habe jetzt links mal abgetragen, wie sich so die Profitabilität, Effizienz und der Leverage im Zeitablauf entwickelt haben. Wer dazu mehr Informationen haben will, gerne dann per Fragen. Was man aber hier sieht, ist, dass die Profitabilität gerade von 2022 massiv angestiegen ist. Das liegt daran, dass man einfach mehr Auslastung hat, beziehungsweise mehr Umsatz hat, dass die Preise gestiegen sind und dass vor allem die Margen gestiegen sind. Das ist sehr positiv. Dasselbe gilt für die Effizienz. Hier ist es, dass mehr Umsatz mit den bestehenden Fabriken oder Einheiten gemacht worden ist. Das sind also klare Skaleneffekte, weil die Nachfrage so stark ist, sind die operativen Zahlen sehr stark. Die graue Linie, da muss man ein bisschen Acht geben, das ist der Leverage-Faktor, sprich, wie stark ist ein Unternehmen verschuldet? Natürlich wollen wir nicht Unternehmen, die sehr stark verschuldet sind. Nichtsdestotrotz hat jetzt Nvidia hier ein bisschen so viel Eigenkapital. Man könnte also wesentlich mehr Aktienrückkäufe machen. Das würden wir auch nach vorne hin erwarten. Das Produkt aus Profitabilität mal Effizienz mal Leverage gibt den Return on Equity und der Return on Equity ist sehr, sehr hoch, über 50%. Das rechtfertigt auch die hohe Bewertung. Nichtsdestotrotz, letzte Woche hat Michael Winkler schon darauf hingewiesen, charttechnisch sind wir derzeit eher im Niemandsland. Wir haben keinen Impuls nach oben oder nach unten. Dementsprechend, was wir im Fonds machen, wir haben eine neutrale Gewichtung. Wir werden jetzt vorerst keine Käufe tätigen, vielleicht ein paar Optionsgeschäfte, aber auch keine Käufe. Das zu Nvidia. Dann kommen wir zu einer Grafik oder so einer Folie. Die habe ich Michael Winkler in Anführungsstrichen geklaut. Die hat mir so gut gefallen. Die ist noch von letzter Woche. Ich habe zwei Sachen hinzugefügt, nämlich den gelben Balken um Kanada und den roten Text zu Kanada. Was ja schon beeindruckend ist, Kanada ist am viertstärksten gewichtet im MSCI Welt mit 3%, obwohl Kanada nur 39 Millionen Einwohner hat. Und das vergleicht sich mit 68 Millionen in Frankreich und 83 Millionen in Deutschland. Das heißt, eine sehr hohe Produktivität, sehr gute Unternehmen führen dazu, dass man hier ein stärkeres Gewicht hat. Und da komme ich wieder zurück zu dem Titel Home Bias AD. Warum nicht kanadische Werte? Und die Frage habe ich dann auch auf der nächsten Folie gestellt. Statt DAX der TSX. TSX steht für Toronto Stock Exchange. Das ist der Leitindex in Kanada. Er hat 60 Werte. Dominiert wird der Sektor von Banken beziehungsweise vom Sektor Financials mit 35%. Sehr wichtig ist auch Energie. Das sind vor allem die Ölsande. Das heißt, wir brauchen hier einen hohen Ölpreis, dass diese Unternehmen profitabel sind. Wir haben Industrie, das sind vor allem die beiden kanadischen Eisenbahnen, nämlich Canadian National und Canadian Pacific. Und dann haben wir noch den Mining-Sektor mit 10%. Allerdings muss man hier darauf hinweisen, Mining in Kanada ist vor allem Gold. Wir haben auch den größten Düngemittelhersteller, nämlich Nutrien, vormals Potash. Und wir haben kleinere Unternehmen im Bereich Buntmetalle. Kanada ist ein Rohstoffland. Rohstoffländer profitieren meist davon, dass die Währung fester oder stärker wird, wenn es einen Rohstoffboom gibt. Das heißt, man kann nicht nur über die Rohstoffe, was ja heute ein Thema sein wird, sondern auch über die Währung gewinnen. Dem steht so ein bisschen gegenüber, dass morgen eine Zinssenkung in Kanada erwartet wird von 4,5 auf 4,25%. Wir haben in den letzten Wochen Kanada sukzessive in den Fonds aufgebaut. Wir haben hier beispielsweise Werte wie Constellation Software, das ist ein Technologieunternehmen, Alimentation Couche-Tard, das ist ein Tankstellenbetreiber und zwar der größte weltweit. Der ein oder andere, der bei Total in Deutschland tanken geht, wird zukünftig sein Geld an Alimentation Couche-Tard bezahlen. Und wir haben die kanadischen Eisenbahnen. Aber kommen wir zum Thema, nämlich die Rohstoffe. Und wie gesagt, davon würde Kanada auch profitieren. Ich habe hier mal den Eisenerzpreis mitgebracht. Die Grafik sieht so ein bisschen aus wie ein Zebrastreifen. Was soll das? Die Wintermonate sind gelb, die Sommermonate sind schwarz. Und man sieht, wenn man ein geschicktes Timing hatte, konnte man mit Eisenerz bzw. Eisenerzminen relativ einfach Geld verdienen. Warum ist der Eisenerzpreis im Winter stärker? Das liegt vor allem daran, dass die Angebotsseite exogene Schocks hat. Wir haben hier ein saisonales Muster. Im Winter wird in China weniger Eisenerz produziert und in Australien kommt es ab Mann vor, dass ein Hurricane bzw. die heißen dort Zyklon über die Eisenerzproduktionsstätten geht, dann überschwemmt das Land und für 4, 5 Tage kann von dort kein Eisenerz verschifft werden. Also das sind klare klimatische Effekte. 50% des Eisenerz wird in China gebraucht. Deswegen wichtig für uns, Quo Vadis chinesische Wirtschaft. Wenn die chinesische Wirtschaft sich verbessert, sollte auch der Eisenerzpreis überproportional steigen. China bezieht sein Eisenerz seebasiert und da haben wir ein Oligopol. Das besteht aus 4 Unternehmen, 3 australischen, nämlich BHP, Rio und Fortescue und einem brasilianischen Vale. Für die Australier und auch, also für BHP und Rio und Vale gilt, dass man für etwa $25 die Tonne produzieren kann. Wir sind aktuell bei 95. Das heißt, man verdient hier sehr, sehr hohe Margen. Und das passt auch so ein Bild, dass die Unternehmen eigentlich sehr günstig sind. Rio ist KGV unter 9, Vale sogar unter 5. Klar haben wir bei Vale mit Brasilien noch ein zusätzliches Risiko. Wir haben aktuell in unserem Fonds, dem Aktienflex, Rio stark übergewichtet. Das ist die drittgrößte Position, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir nach vorne hin höhere Eisenerzpreise sehen und dass auch die Unternehmen begünstigen wird. Neben der Saisonalität, hatte ich schon gesagt, brauchen wir hier auch einen chinesischen Wirtschaftsaufschwung. Das war Eisenerz. Eisenerz ist also eher zyklisch. Dagegen ist Kupfer eher strukturell. Kupfer braucht die Welt. Wir haben auch hier deutliche Abschläge von den Höchstständen von 5 Dollar je Pfund gesehen. Wir sind jetzt bei 4. Preise deutlich unter 4 bedeuten, dass keine neuen Minen gebaut werden, weil sie sich tendenziell schwieriger rechnen. Wir haben sowieso auf der Angebotsseite eher Probleme. Wir haben eine große Mine in Panama, die derzeit aus dem Markt gegangen ist, weil es hier Enteignungsdiskussionen gibt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Nachfrage anschaut, wir haben strukturelle Nachfrage, nämlich aus der E-Mobilität und auch aus der Windenergie. Das sind jetzt Bereiche, die aktuell nicht unbedingt positives Momentum zeigen. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass mittelfristig einfach der Anteil von Renewables sich erhöhen wird und auch der Anteil von E-Mobilität. Das kann dazu führen, dass man zwischen 1 und 2% zusätzliche Nachfrage nach Kupfer braucht. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben vor allem ein Angebotsproblem. Das heißt, auch hier können wir höhere Kurse sehen. Jetzt hatte ich Kanada erwähnt. Hier gibt es ein sehr interessantes Unternehmen. First Quantum heißt dieses Unternehmen. Ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Sehr stark in der Entwicklung von neuen Minen. Haben aktuell das Pech, dass sie in Panama enteignet worden sind. Das ist diese Cobra Panama. Dementsprechend ist hier eine sehr hohe Unsicherheit. Wir würden jetzt die Aktie nicht unbedingt aktiv kaufen. Was wir in diesem Bereich kaufen, ist eine Glencore, eine Rio, die auch 20% Kupfer hat und auch Vale versucht auch im Bereich Batteriemetalle stärker zu werden. Also das sind so die Namen, die wir kaufen. Wenn man ein rein Kupfer Unternehmen haben möchte, Antofagasta in London gelistet, in Chile produzierend, wäre dann so ein Kandidat. Was man auch sagen muss, wir hatten ja auch den US-Dollar angesprochen, ein schwacher US-Dollar führt meist dazu, dass auch die Rohstoffpreise steigen, was dann natürlich auch wieder positiv ist für Rohstoffminen. Dementsprechend von uns aus unserer Sicht, wir haben in den Fonds den Anteil von Mining, gerade Buntmetalle, aufgebaut und sehen hier Chancen. Damit komme ich auch schon zum Fazit. Die Berichtssaison ist vorbei, das heißt, wir können hierüber wenig sprechen. Fokus liegt nun auf den volkswirtschaftlichen Daten. Ich habe den Arbeitsmarkt in den USA angesprochen, ich habe den ISM heute angesprochen und auch die Kaufkraft in Europa, was zunehmend dann ein Thema werden kann und was dann wahrscheinlich auch die Währung stärker beeinflussen wird, sind die US-Wahlen. Wir sind dann auf die Nvidia-Zahlen eingegangen. Wie gesagt, sehr, sehr starke Zahlen, sehr gutes Umfeld. Was so ein bisschen fehlt, ist der nächste Trigger. Und da hatte ich schon im Nebensatz gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht mehr Kapitalrückgabe in den kommenden Quartalen sehen werden. Dann hatten wir über Eisenerz und Kupfer gesprochen. Eisenerz eher saisonal, Kupfer eher strukturell. Beide Metalle könnten Stärke entwickeln. Stärke bedeutet höhere Preise. Höhere Preise bedeutet, dass auch die Rohstoffunternehmen, die Minen davon profitieren sollten. Und das ist so die Position, die wir im Fonds oder die wir derzeit in den Fonds Mehrzahl aufgebaut haben. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche dann wieder mit Michael Winkler. Ich bedanke mich für das Zuhören. Alles Gute, Ihr Christian Gombert.
Thank you.